Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit for Finanzen. Heute im Podcast geht es um Dividenden und ich bin zu Gast bei Lars, bekannt aus passivergeldfluss.de, mit einer eigenen Akademie, in der er erläutert, wie man langfristig durch Dividendeneinkommen sich ein Vermögen aufbaut und als Fernziel davon leben kann, finanziell frei sein. All das werden die Punkte sein, die wir nach dem kurzen Intro hier genau besprechen. Dividenden gehören zu einem festen Baustein im Vermögensaufbau in der Altersvorsorge und das ist dieser Teil des Unternehmens, der als Gewinn an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Das heißt, wenn du Aktien hast von einem Unternehmen, was Dividenden zahlt, bekommst du regelmäßige Erträge, insofern das Unternehmen hier auch einen Gewinn erwirtschaftet. Genau das hat sich Lars zunutze gemacht und für seinen langfristigen Vermögensaufbau so strukturiert, dass er regelmäßige Einnahmen generieren kann und auch von den Dividenden bereits leben darf. Wie das Ganze funktioniert im Detail und warum er sich Frugalist nennt, also jemand, der schon weitaus vor uns vielleicht in Rente gehen kann, weil er so viele Erträge erwirtschaftet hat in jungen Jahren durch Sparen, durch vielleicht auch Konsumverzicht, das wird uns der Lars jetzt selber erklären und somit Mikrofon frei für Lars.
Ja, hallo Andreas, schön, dass du hier bist.
Ja, hat mich auch gefreut. Eine kurze Anreise. Wir kommen ja beide hier aus dem Hauptstadtumkreis letzten Endes. Was kann man sich denn unter dem passiven Geldfluss vorstellen?
Ja, passiver Geldfluss ist letztendlich, sind das ja mehrere Möglichkeiten, wie man überhaupt passives Einkommen bekommen kann. Wir reden heute, glaube ich, mehr über das Investieren, ja, und wie man dort passives Geld erzielen kann. Und zwar geht es damit, dass man zum Beispiel in Aktien, in Anleihen oder auch in ETFs investiert oder auch Immobilien zum Beispiel und dort dann einen regelmäßigen Ertrag bekommt. Also hier steht dann nicht die Kursentwicklung im Vordergrund, sondern eher was an Ertrag herauskommt. Also bei Aktien ist es die Dividende. Ja, die Dividende ist ein Teil des vom Unternehmen erzielten Gewinns. Dann gibt es die Zinsen bei Anleihen.
Oft bekommt man denn letzten Endes Erträge?
Ja, das hängt vom Investment ab. Es gibt einige, die sind gerade hier in Deutschland, die Aktien, die bringen nur einmal pro Jahr eine Dividende. Der Standardfall international ist eher quartalsweise. Und es gibt dann einige Aktien, die auch jeden Monat eine Dividende ausschütten. Ja, und die sind natürlich sehr besonders begehrt. Und wenn dann auch die Qualität stimmt, dann sind die natürlich des Anlegers Liebling. Aber es ist so, bei Aktien, dort geht man ja auch diversifiziert vor. Was heißt, man kauft jetzt nicht nur eine Allianz oder eine Münchner Rückversicherung und freut sich dann im Mai auf die Dividende, sondern kauft dann natürlich mehrere Aktien auch. Und mein Tipp ist immer, dass man auf jeden Fall dann, wenn man in Einzelaktien geht, mindestens 20 Aktien auch im Portfolio hat. Und wenn die alle eine Dividende ausschütten, vielleicht auch vierteljährlich, dann kommt es durchaus dazu, dass man jeden Monat Ertrag bekommt. Und man muss natürlich auch entsprechend dann das Geld auch investiert haben. Wenn man nur 1.000 Euro Aktien sozusagen kauft, dann kommt noch nicht so viel an. Aber wenn man mehr Geld dort investiert hat, dann geht es immer häufiger. Und bei ETFs, ja, vielleicht kurz diejenigen, die noch nicht so das genau wissen, was ein ETF ist. Es ist praktisch ein Fonds, der aber eben nicht gemanagt ist aktiv, sondern dort wird einfach ein Index abgebildet. Und der ETF, dahinter steckt die Bezeichnung Exchange Traded Funds und dort wird ein Bündel von Aktien oder eben auch andere Wertpapiere, aber wir sind ja hier bei Aktien hauptsächlich, dann zusammengefasst und dann kann man auch entsprechend dort sich ETFs aussuchen, die eben auch ja mindestens quartalsweise ist ja auch üblich, dass man dort eine Dividende bekommt. Und mit 3 ETFs zum Beispiel, die vielleicht zu unterschiedlichen Monaten dann ihre Dividende auszahlen, kann man sich auch schon eine monatliche Dividende besorgen, wenn man die halt so geschickt wählt, dass in jedem Monat mindestens eine Quartalauszahlung kommt.
Also deine Auswahl basiert letzten Endes auch auf den Termin der Ausschüttung, sodass man jeden Monat einen Ertrag auf dem Konto hat?
Also die Auswahl der ETFs ist unterliegt natürlich auch anderen Kriterien, nicht nur, nur wegen der Dividendenzahlung oder des Termins. Das spielt vielleicht auch noch mit eine Rolle, wenn man entscheidet zwischen 2 ähnlichen ETFs. Bei ETFs gucke ich dann halt tatsächlich darauf, dass ich zum Beispiel breit diversifiziert bin. Das ist mir wichtiger, weil ich da auch eben Kurssteigerungen haben möchte im Laufe der Zeit. Ich möchte mit ETFs hauptsächlich auch Vermögen aufbauen. Aber es ist natürlich schön, wenn ich dann zwischendurch auch einen Teil davon mal ausgezahlt bekomme, sozusagen als passives Einkommen. Das ist mir wichtiger. Es gibt aber auch für vielleicht Leute, die sich dafür sehr spannender finden, hauptsächlich den Ertrag, ohne etwas groß dafür tun zu müssen, dass sie sich dann ETFs auswählen, die hauptsächlich eine hohe Ausschüttung haben. Die gibt es auch. Ja? Also dann reden wir von 4, 5, teilweise 6%, ja, also fast ja, an Ertragsrendite. Und aber da hat man natürlich dann nicht mehr ganz so viel Kurssteigerung. Also auch beim Vermögensaufbau, der ist dann ein bisschen hinten dran bei diesen Werten. Und ähnliches ist auch bei Aktien. Also es gibt natürlich, es gibt Aktien, die schütten überhaupt keine Dividende aus, wie eine Amazon, eine Facebook oder auch Alphabet, also von Google, um mal prominente Beispiele zu nennen. Oder es gibt natürlich dann auch Aktien, die sehr hohe Dividenden ausschütten. Ja, wenn ich an eine AT&T denke, aus den USA, ja, die bringt etwa 6%. Ja, oder auch es gibt spannende Aktien, auch gerade in den USA, Immobilienaktien, also REITs, oder halt spezielle auch Ertragsaktien, da haben wir durchaus auch 6, 7, teilweise 8% an Ertrag zu erwarten. Allerdings auch hier, dann bleibt meistens der Vermögensaufbau auf der Strecke, weil man sieht es auch im Kurs, auch bei AT&T zum Beispiel, da ist die vorherrschende Richtung ist seitwärts. Ja, also dort hat man jetzt keinen großen Aufwärtstrend. Aber die Auswahl von Aktien, die, also so gehe ich zumindest vor, wenn ich auf den Ertrag fokussiert bin, die hat dann, also da nehme ich einen quantitativen Ansatz. Also ich schaue mir dann schon an, welche Fundamentaldaten dahinter stecken. Also steigt der Gewinn im Laufe der Jahre an, steigt der Umsatz an. Das ist dann mein Hauptkriterium. Wobei ich auch noch eine andere Version von Aktieninvestments bevorzuge, die jetzt auch gerade in den letzten Monaten wieder bei mir persönlich mehr entkommen sind. Das sind die Trendaktien. Also deswegen der Begriff Trend passt ja gut. Ich bin auch teilweise als Trendfolger unterwegs. Das heißt, hier komme ich dann näher schon in deine Zeitebene, Andreas. Ja, also nicht innerhalb eines Tages unbedingt, aber da reden wir auch von Tagen oder wenigen Wochen, wo ich mir dann halt Aktien kaufe, die sozusagen einen Move nach oben haben, wo man sieht, okay, die sind in einem Trend. Und da gibt es Untersuchungen, dass es da die Wahrscheinlichkeit dann eben ein Stück größer ist, dass der Trend sich fortsetzt, als dass er sich umkehrt. Ja, Und das versuche ich halt auszunutzen und dann in solche Aktien auch hineinzugehen. Und sobald der Trend dann vorbei ist, dann steige ich auch wieder aus. Und das kann eben Tage dauern, das kann aber auch einige Wochen dauern. Mitunter kann es auch passieren, dass man sogar Monate dann von dem Trend profitieren.
Da sehe ich gleich einen ersten Unterschied zum herkömmlichen Trading. Du kannst nur partizipieren, wenn die Aktie oder das Investment von dir quasi an Wert gewinnt, also der Kurs steigt, oder?
Ja, da hast du vollkommen recht. Gerade bei, wenn man als Trendfolger unterwegs ist, bei Aktien ist es so, dass man hauptsächlich also aufwärts aktiv ist, also man die Aktien wirklich kauft. Aber ich bin da auch schon einen Schritt weiter und da nähern wir uns auch wieder weiter an in unseren Investmentphilosophien. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, heutzutage schon auf Aktien Short zu gehen. Ja, also entweder macht man das ganz herkömmlich, sage ich mal, mit Optionsschein, das ist eine Möglichkeit. Oder man geht halt auch auf CFD, mit CFDs zum Beispiel. Ja, die sind ja für Anleger auch relativ einfach zu haben. Und das sind halt Möglichkeiten, wenn man halt besonders schwache Aktien hat. Ja, wir in Deutschland hatten zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, der DAX ist relativ schwach unterwegs seit 2 Jahren, gerade im Vergleich zum Weltaktienindex. Ja, und da hat man, wenn man einen Abwärtstrend hat beim DAX, kann man sich halt auch im DAX mal anschauen, welche Aktien dort besonders schwach sind. Ja, also eine Deutsche Bank ist sicher bekannt. Die kann man sich dann auch mal anschauen. Die hat einen sehr schönen Abwärtstrend. Und da hatte ich jetzt zum Beispiel Anfang August, bin ich da Short gegangen, der Deutschen Bank, und das hat sich auch gelohnt. Also das geht auch. Aber die reinen Trendfolger im herkömmlichen Sinne, die Aktien kaufen, ja, das mache ich eben auch teilweise, die können wirklich nur von steigenden Kursen profitieren. Das heißt, wenn es mal einen Bärenmarkt gibt zum Beispiel, dann sind die Trendfolger meistens, also die klassischen Trendfolger, sind nicht im Markt. Ja, das ist der Unterschied. Der Vorteil ist im Vergleich zu den Buy-and-Hold-Anlegern, dass sie natürlich in der Zeit auch kein Geld verlieren können. Ja, bei mir ist es jetzt persönlich so, dass ich dann auch, wenn wir einen Bärenmarkt haben, dass ich dann auch versuche, auch auf fallende Märkte eben zu setzen. Auch zum Beispiel mit Optionsschein, also Put-Optionsschein oder eben auch mit Hilfe von CFDs, um dann praktisch die dann auch von der Abwärtstrend auch zu profitieren. Ja, aber die Trendaktien sind dann in einem reinen Bärenmarkt bei mir draußen, weil ich auch einen Trigger habe. Ja, ich schaue mir halt die großen Indizes an und wenn dort praktisch wir in einem nicht mehr in einem Aufwärtstrend sind, dann handle ich auch nicht mehr long. Ja, das ist, kommt im S&P relativ, S&P 500 zum Beispiel relativ selten vor. Ich handle auch sehr viel amerikanische Aktien und dort sind wir relativ selten unterhalb zum Beispiel der 100-Tage-Linie. Ja, wenn man sich das mal anguckt, das kommt nicht oft vor. Aber wenn wir drunter sind, dann bin ich auch erstmal raus aus den Trendaktien zumindest. Ja, Dividendenaktien behalte ich dann weiterhin. Dort ist ja ein anderes Vorgehen. Dort schaue ich dann eher, ob ich günstig nachkaufen kann. Ja, gerade wenn auch in der Vergangenheit das Unternehmen gezeigt hat, dass zum Beispiel die Dividende auch in Krisenzeiten nicht gekürzt wird. Ja, da gibt es ja auch einige. Das sind dann für mich Nachkaufgelegenheiten. Ja, aber da haben wir zum Beispiel im DAX relativ wenig Werte, weil im DAX sind oft Werte, wo dann auch relativ schnell die Dividende gekürzt wird, wenn es mal runtergeht. Ja, wir hatten ja jetzt im letzten Jahr hatten wir sehr viele Dividendenkürzungen auch im DAX, ja, BMW und Daimler mal zu nennen, aber auch andere, die einfach gekürzt haben. Und die sind für mich nicht attraktiv, diese Aktien.
Da hatten wir auch schon den zweiten Unterschied zum klassischen Trading oder Daytrading, das Nachkaufen, was natürlich intraday verheerende Folgen haben kann, was aber natürlich bei dividendenstarken Aktien oder bei Substanzwerten durchaus möglich ist, so wie ich das von dir herausgehört habe.
Ganz genau. Also es ist so, die kurzfristigen Aktivitäten, also Trendfolge beziehungsweise dann auch im Abwärtstrend fortzugehen, da kaufe ich auch grundsätzlich nicht nach. Ja, ich gehe die Position ein und die wird dann sozusagen verwaltet. Ja, und wenn sie dann nicht läuft, gehe ich wieder raus. Ja. Aber bei ETFs sowieso, zum Beispiel bei Aktien-ETFs, die breit diversifiziert im Markt sind, da sind für mich fallende Kurse grundsätzlich Nachkaufgelegenheiten. Hier ist eigentlich die Hauptproblematik, dass ich nicht zu viel Geld zu früh reingebe. Ja, weil ich weiß ja im Vorfeld nicht, wie lange geht es denn runter. Und wir hatten 2000 bis 2003, das war der längste Bärenmarkt, den wir hatten, zusammen mit der Weltwirtschaftskrise. 3 Jahre Abwärts war bisher das Maximum. 1929 bis 32 war es halt auch so der Fall. Und das kann halt nochmal passieren. Ja? Und da muss man halt auch im dritten Jahr noch flüssig sein. Ja? Wenn natürlich gleich die ersten 3 oder 6 Monate des Bärenmarktes alles reingibt, der muss dann den Rest der Zeit zuschauen, wie denn der Markt abwärts läuft. Und der kann sozusagen nicht mehr die günstigen Gelegenheiten nutzen. Das ist hier die größte Herausforderung. Bei Einzelaktien bin ich dennoch ein bisschen vorsichtiger mit dem Nachkaufen. Das mache ich halt bei solchen Aktien, die ich sagte, wo zum Beispiel gezeigt wurde in der Vergangenheit, dass die Dividende nicht gekürzt wurde, dass trotz Krisenzeiten trotzdem das Unternehmen Gewinn erwirtschaftet. Ja, solche Unternehmen gibt es dann auch. Dass der Gewinn zwar ein bisschen weniger vielleicht, aber es ist noch Gewinn da und das Unternehmen, dem geht es auch einigermaßen gut. Bei Einzelaktien besteht immer das Risiko, dass die auch mal in den Totalverlust gehen oder halt so stark sinken, dass letztendlich man damit Geld verbrennt. Ja, wir haben auch ein paar berühmte Beispiele im DAX. Ja, Deutsche Telekom war im Jahre 2000 auf 100 Euro, glaube ich, und wir sind jetzt im Bereich 15. Und die Frage, ob wir auf 100 Euro zurückkommen, also die würde ich doch stark anzweifeln. Wir brauchen auch nur die Commerzbank, die ist mittlerweile im MDAX abgerutscht, oder auch die Deutsche Bank angucken. Ja, da haben wir auch jetzt seit 10 Jahren Bärenmärkte. Und wer da immer nachgekauft hat, da wurde die Dividende auch gekürzt, teilweise ausgesetzt. Ja, darf man auch nicht vergessen, das ist natürlich nicht das, was man möchte als Dividendeninvestor. Und deswegen würde ich bei Aktien nicht grundsätzlich auch immer nachkaufen, sondern ich würde mir wirklich angucken, hat das Unternehmen schon was vorzuweisen? Hat es die Dividende früher gekürzt? Ist vielleicht der Rückgang auch in Krisenzeiten weniger stark gewesen, zum Beispiel als bei anderen Aktien, ja, da gibt es ja auch Unterschiede. Es gibt einige, die fallen halt, selbst wenn der ganze Index 50% fällt, fallen die vielleicht nur 20%, ja. Und deswegen würde ich da behutsamer vorgehen. Bei Aktien-ETF, global gesehen, würde ich da einfach nachkaufen.
Nachkaufen ist ja der eine Punkt, aber wann entscheidest du oder auf welcher Grundlage entscheidest du, ob eine Aktie letzten Endes aus deinem Depot herausfliegt?
Ja, da habe ich 2 Kriterien. Einerseits, wenn ich sie wegen der Dividende gekauft habe, ist eine Dividendenkürzung und erst recht eine Streichung ein sofortiger Verkaufsgrund für mich, weil ich habe sie ja wegen der Dividende gekauft. Ja. Wäre genauso, als ob ich jetzt irgendwo als Angestellter arbeiten gehe und mein Chef kommt zu mir und sagt, jo, dann nächsten Monat mal nur noch die Hälfte des Gehalts. Ja. Dann würde ich da auch nicht mehr weiterarbeiten wollen. Und so sehe ich halt auch mein Investment. Ja. Das soll ja für mich Ertrag erwirtschaften. Andere Grenze, die ist jetzt nicht ganz scharf zu sehen, aber ich schaue mir an, hat die Aktie eine doch auffallende Underperformance im Gesamtmarkt? Ja, also da sage ich so 20% in einem Jahr. Wenn eine Aktie einfach 20% schlechter läuft, das heißt in einem guten Markt zum Beispiel seitwärts, ja, oder in einem schwächeren Markt dann richtig stark fällt, ja, dann ist für mich auch, kommt die auch auf die Liste der Verkaufskandidaten und dann versuche ich halt auch möglichst einen Aufwärtsschub mitzunehmen, um dann zu verkaufen, damit der Verlust nicht ganz so hoch ist. Aber das sind Kandidaten, die ich verkaufe. Bei den Trendfolgeaktien, da gibt es ganz klare Ausstiegskriterien, die ich vorher auch festlege. Also da gehe ich relativ oft einfach nach der Dow-Theorie. Ja, und ein Trend ist für mich dann da, wenn die Tiefpunkte immer höher sind und die Hochpunkte immer höher sind. Und sobald das nicht gegeben ist, ist der Trend im eigentlichen Sinne nicht mehr da. Und dann, wenn neue Tiefpunkte gesetzt werden zum Beispiel oder die Hochs tiefer sind, dann steige ich einfach aus. Ja, das heißt, dann habe ich zwar auch einen kleinen Verlust von der Spitze, aber der beträgt dann meistens 10% in dem Bereich. Aber das ist ja auch ein besonderes Merkmal für Trendfolger. Trendfolger steigen ja nie ganz unten ein und steigen ganz oben aus, sondern sie nehmen sozusagen das mittlere Stück, ja, von diesem Aufwärtsmove, den nehmen sie mit. Ja, sie schneiden sie sozusagen, sie nehmen die Wurst ohne die beiden Enden. Ja. Und deswegen ist es normal, dass man auch nicht an der Spitze aussteigt, sondern erst wartet, bis der Trend dann wirklich nicht mehr vorhanden ist. Und dann allerdings auch schon wieder 10% oder in der Größenordnung etwa von der Spitze weg.
Wie triggerst du das dann, wenn der Trend nachlässt oder nicht mehr vorhanden ist? Also hast du quasi immer einen Stopp für jede unterschiedliche Aktie im Markt oder einen Kostzettel, den du beobachtest?
Also bei Einzelaktien habe ich relativ selten einen direkten Stopp im Markt. Es sei denn, ich habe jetzt eh auch vor, die zu verkaufen und sehe den Stopp sozusagen immer hinterher. Ja, dann habe ich einen in dem Markt. Ansonsten, ich schaue jeden Tag in mein Depot. Mindestens einmal am Tag, meistens sogar morgens und abends. Und dort habe ich einen mentalen Stopp. Ja, und sobald der erreicht wird, dann steige ich aus der Aktie aus. Ich schaue natürlich trotzdem nochmal, es gibt nochmal einen Abgleich dadurch, wenn zum Beispiel der Markt, Gesamtmarkt sehr, sehr schwach läuft. Ja, zum Beispiel, dann schaue ich mir, und die Aktie aber sehr stark läuft vorher, das gibt es ja auch, dann überprüfe ich das nochmal. Aber meistens ist ja so, wie ich schon vorhin bei der ersten Regel auch sagte, wenn der zum Beispiel S&P 500 ist für mich eigentlich der wichtigste Aktienindex im Bezug auf Trends, ob steigen oder fallen sind im Markt. Das Markt ist einer der großen Weltaktienindizes. Wenn der S&P 500 im fallenden Markt ist, also unterhalb seines gleitenden Durchschnitts, zum Beispiel der 100-Tage-Linie, dann gehe ich halt auch keine positiven Aktientrends mehr ein nach oben. Und dann werden die anderen, also die verbleibenden Aktien, ich verkaufe die nicht automatisch sofort, aber es kann immer noch sein, dass einige weiter steigen. Ja? Aber wenn die dann praktisch den Trend einfach nach unten auch ansetzen oder ich merke, der Aufwärtstrend, der geht einfach nicht weiter. Ja? Und es gibt keine neuen Hochs in der ganzen Zeit, dann steige ich einfach aus und warte auf neue Einstiegssignale.
Hand aufs Herz mit mentalen Stopps. Hast du da auch schon einmal richtig in die gegriffen?
Das passiert, in einigen Fällen passiert das tatsächlich mal. Ich setze deshalb keine Stops, weil ich es gibt halt manchmal auch diese Flash-Crash, ja, die kennt ja jeder mal, auch so bei, die können bei Indizes aus verschiedenen Gründen, ja, beim DAX hat man mal 1000 Punkte, beim Brexit zum Beispiel, ja, und nur am nächsten Tag wieder da zu sein, wo wir eigentlich am Vortag waren, ja, und das wäre natürlich ärgerlich, wenn dadurch sozusagen alle meine Trendaktien ausgestoppt werden würden, wobei man natürlich in der Zeit ist man natürlich wirklich auch im Verlust drin. Und natürlich, wenn man 1000 Punkte nach unten geht, kann man natürlich auch nochmal 1000 Punkte nach unten gehen. Ja, und das ist natürlich das Risiko. Aber das ist tatsächlich so ein Detail, wo ich nochmal auch vielleicht mir einfach mal die Erfahrungen anschauen muss, wie oft kommt denn sowas vor, dass eine Aktie sozusagen von einem Tag auf den anderen so stark ins Minus rutscht, dass ich da praktisch irgendwann mal so tief im Minus bin, dass ich denke, Mist, das ist irgendwie schiefgelaufen mit dem mentalen Stopp. Es kam tatsächlich nicht so oft vor. Meistens kam es nur vor, wenn ich einfach mein Regelwerk nicht befolgt habe. Weil ich einfach gedacht habe, naja, das wird schon, das ist ja das Typische. Ja? Man hat sein Regelwerk, aber dann findet man immer manchmal Ausreden und ja, diesmal ist es anders und hier kann ich mal eine Ausnahme machen. Eigentlich habe ich nur dann tatsächlich mal schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich gemerkt habe, oh, jetzt bin ich aber doch mal 40% im Minus. Und wie komme ich da jetzt am besten raus?
Ja, das Regelwerk ist natürlich etwas, was uns alle begleiten sollte, wenn man langfristig mit diesem Business Geld verdienen möchte. Wie langfristig machst du das denn schon und kannst du davon leben?
Also ich bin jetzt seit 15 Jahren aktiv an der Börse. Vorher habe ich es ein bisschen beobachtet, aber aktiv auf allen Zeitebenen, wobei die kürzerfristige Zeitebene, die war am Anfang mal relevanter und jetzt ist jetzt in den letzten Monaten wieder relevant geworden für mich. Es ist so, dass die, zum Beispiel die, bei den Aktien-ETFs, die sind praktisch wirklich buy and hold, mehr oder weniger. Ja, also eigentlich so lange, bis es günstigere Alternativen gibt, weil wir wissen ja nicht, was in 10, 20 Jahren für Investmentinstrumente vorherrschen. Die ETFs sind ja relativ neu noch. Die sind ja so zwischen 2005 und 2010 erst aufgetaucht und gelten bislang sozusagen für den Langfristinvestor als eine der besten Möglichkeiten. Aber vielleicht gibt es in 10 Jahren wieder noch kostengünstigere oder noch, weiß ich nicht, vielleicht intelligentere Lösungen auch. Ja, Stichwort KI. Vielleicht fließt die da auch mal irgendwo irgendwie ein und bringt einen Mehrwert. Das weiß man heute nicht. Muss man halt nochmal abwarten. Ansonsten ist das wirklich buy and hold. Bei Aktien ist es nicht automatisch buy and hold. Bei den Dividendenwerten sind es also schon auch mehrere Jahre, ja, bis ich dann einen Grund habe, da auszusteigen, zum Beispiel Kürzungen oder halt die Aktie bewegt die längere Zeit abwärts. Einfach. Und ich habe nicht den Eindruck, das Geschäftsmodell spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn ich denke, es ist ein Opfer der Digitalisierung, ja, dann weil das Geschäftsmodell irgendwie obsolet ist und das Management weiß sich nicht so richtig dagegen zu helfen, dann würde ich auch eine Dividendenaktie verkaufen. Und bei den Trendaktien gibt es eigentlich klare Regeln. Ich muss sie halt immer nur befolgen.
Kann man dieses Regelwerk von dir erlernen, beziehungsweise gewährst du Einblick in dein Regelwerk?
Das kann man erlernen. Das ist ja jetzt nicht so, was ich so einfach intuitiv mache. Ja, also ich bin jetzt zum Beispiel auf meiner Webseite passivergeldfluss.de, ja, oder auch auf meinem YouTube-Kanal, der auch passiver Geldfluss heißt, dort gebe ich manchmal Einblicke, ja, in die Art und Weise, wie ich investiere. Meine Markteinschätzung kann man dort auch ab und zu mal sehen. Also gerade wenn es halt nach unten geht, dann interessiert das die Leute sehr stark, wie weit ich denn, also der Markt denn nach meiner Meinung nach unten geht. Ja, und wenn man das Investieren so richtig von vorne bis hinten von der Pike auf lernen möchte, dann ist mein Tipp, dass man einfach die Passiver Geldfluss Academy nutzt. Ja, das ist ein Online-Portal von mir, wo ich praktisch das Investieren von wirklich von vorne an für den Einsteiger einfach aufzeige, wie es geht, wie man sein Depot verwaltet und wann man dann entsprechend auch aussteigt.
Das klingt spannend. Da werde ich auf alle Fälle selber einmal durchstöbern und gehe ich recht in der Annahme hierbei, dass ich dann eine Mehrrendite erwirtschafte im Vergleich zu einer Einmalanlage in nur einen ETF?
Auf jeden Fall. Also es ist grundsätzlich so, dass man erstmal erlernt, erstmal die Marktrendite überhaupt zu erreichen. Das ist auch für viele Anleger gar nicht so einfach, dass sie das überhaupt schaffen, weil sie halt, sag ich mal, so auch so Modeerscheinungen hinterherlaufen, möglicherweise, die auch gar nicht so lange oder gar nicht so lukrativ sind, ja, wo einfach das einfach jetzt ein Thema ist. Weil die meisten Anleger, die Langfristanleger, die schaffen nicht mal diese 8%, die der globale Aktienmarkt im Durchschnitt gebracht hat. Die schaffen die einfach nicht, ja. Und das erste Ziel ist erstmal, diese überhaupt zu erreichen. Und auch bei ETFs gibt es tatsächlich einige Möglichkeiten, wie man sich strategisch so aufstellt, dass man dort zumindest so auf 9-10% kommt. Ja, und das ist erstmal nicht viel, oder das hört sich nicht viel an, aber damit ist man eben schon besser als die Masse der meisten anderen Anleger, die es entweder gar nicht schaffen oder die nur rein mit dem Markt mitschwimmen. Ja, und da rede ich zum Beispiel von Faktor-ETFs, weil es gibt zum Beispiel, die Trendfolge haben wir gerade angesprochen, es gibt zum Beispiel Momentum-ETFs oder Faktor-ETFs, ja, die nutzen genau sowas aus. Die schauen halt, wie hoch ist denn so gerade die Schwungkraft der Aktien nach oben, ja. Und die werden halt höher gewichtet dann in dem Faktor-ETF, als welche, die halt abwärts tendieren oder eben gar nicht von der Stelle kommen, ja. Und jetzt gerade, also der Erfolg schwankt immer von solchen Faktor-ETFs, aber so auf Sicht von 10, 15 Jahren, da gibt es Untersuchungen, sind die der reinen, sagen wir, der reinen Marktrendite, der reinen Gewichtung der Aktien im ETF nach Marktkapitalisierung, sind sie tatsächlich überlegen. Ja, und jetzt im Moment gerade haben wir auch eine Phase, wo die Momentum-Faktor-ETF dem normalen Index überlegen sind. Ja, das lag jetzt auch an den Kursbewegungen, die wir jetzt in den letzten 2 Jahren hatten, weil sowohl die Kurzbewegung nach oben als auch dann nach unten, die waren recht schnell. Und vor allem natürlich bei den Kurzbewegungen nach oben, ja, konnten halt die Faktor-ETFs tatsächlich mehr gewinnen, als es dann nach unten wieder abgehen musste.
Das klingt spannend. Also es steckt auf alle Fälle mehr dahinter, als einfach ein paar Aktien zu kaufen und liegen zu lassen für die Altersvorsorge. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, kann ich gerne in den Keynotes ein paar Informationen noch euch mitgeben. Ansonsten würde ich mich bei Lars für die interessanten Einblicke bedanken. Das gerne nochmal in einem anderen Podcast bei Fit for Finanzen vertiefen und die letzte Frage an Lars stellen. Wie sollte denn jemand, der an passiven Geldfluss oder an Dividenden Interesse hat, eigentlich beginnen?
Also das Erste ist grundsätzlich erstmal gucken, dass man natürlich Geld überhaupt, Ersparnisse hat. Ja, das ist der erste Punkt, weil mein Tipp ist, zuerst mal Liquidität aufbauen, und zwar so viel Liquidität, dass man für die Notfälle, die auftreten können im Leben, Waschmaschine geht kaputt, Auto geht kaputt, ja, dass man dafür erstmal genug Geld zur Verfügung hat, damit man später im Falle nicht auf Investments zurückgreifen muss, sondern die verkaufen muss, wenn die vielleicht gerade ungünstig stehen. Ja. Alles, was darüber hinausgeht, über die Notfallreserve, das würde ich dann tatsächlich auch investieren, weil die Notfallreserve ist ja gerade dafür da, dass man sozusagen seinen täglichen Bedarf und auch Notfälle eben abdecken kann. Und das würde ich investieren, und als Einsteiger würde ich einen globalen Aktien-ETF bevorzugt. Ja, einfach, dann hat man den Fuß drin. Es ist wenig Aufwand tun. Also man hat da wenig Aufwand mit, man muss ein bis zweimal eigentlich was tun, nur pro Jahr. Also es ist relativ wenig. Und man kann eben auch, das ist auch ein wichtiger Punkt, auch emotional mal mitfühlen, wie es ist, wenn der Markt auch mal 10 oder 20% nach unten geht. Ja, weil das kann natürlich, denn die Bewegung nimmt dann so ein Aktien-ETF dann natürlich mit. Und nicht jeder kommt damit gut klar. Und wenn man dann mit kleinem Geld erstmal das austestet, wenn zum Beispiel 10.000 Euro plötzlich nur noch mal zumindest temporär 8.000 Euro wert sind im Depot, wie fühlt sich das an? Kann ich das gut ertragen oder eben nicht? Und wenn ich das nicht gut ertragen kann, gibt es eben die Möglichkeit, zum Beispiel noch andere Anlageklassen mit dazuzunehmen, auch relativ früh, dass man diese Schwankungen im Aktienmarkt einfach ein bisschen abfedert. Ja, und weil es ist ja so, Geldanlage soll ja auch nicht belasten, soll ja gerade im Gegenteil, soll ja was Erfreuliches sein, dass man sich freut, dass das Geld sich vermehrt, dass man sich später dann auch seine Wünsche erfüllen kann nach Möglichkeit. Ja, und wer aber dann auf dem Weg dorthin dann schlaflose Nächte hat, ja, dann sollte man da handeln, und das geht. Das geht halt gerade mit der langfristigen Geldanlage, kann man da auch sehr schön gegensteuern, indem man eben den Aktienanteil nicht zu hoch wählt und andere Anlageklassen mit dazu nimmt. Aber das sind so die ersten Schritte, die tun sind dabei.
Die vertiefen wir gerne ein andermal. Vielen Dank für das Gespräch, Lars.
Ja, ich danke. Tschüss.
Wie sich hier einzelne Aktien quasi zum Gesamtindex, zum Beispiel dem DAX, entwickelt haben, was Frugalismus noch einmal im Detail ist zum Nachlesen und ab welchen Beträgen man quasi schon eine Dividendenstrategie aufbauen kann, das alles habe ich noch einmal im Blog von Fit for Finanzen für dich vermerkt. Freue mich auf deinen Besuch, deinen Kommentar und auf deine Treue in den nächsten Folgen. Bleib gesund, dein Andreas Bernstein.